Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Es war Ende der 50er Jahre. Da tagte in der Lausitz die Tanzmusikkonferenz. Und auf der wurde beschlossen, wie der Sozialismus klingen sollte. Zum Beispiel so.
Tanzen alle jungen Leute im Lützi-Schritt. Nur noch im Lützi-Schritt. Heute haben alle jungen Leute den Lipsi gern, er ist modern.
Der Lipsi von damals war modern. Jetzt gibt es ein Theaterstück über die Musikkonferenz. Und wir sprechen mit dem Historiker, der dafür die Dokumente ausgegraben hat. Was er alles so gefunden hat, hören Sie in einer guten Viertelstunde. Schön, dass Sie heute dabei sind. Diesen Sonntag findet in Berlin eine Solidaritätsveranstaltung statt für die Initiative Gerechtigkeit für Lorenz. Lorenz A. wurde diesen April von einem Polizisten erschossen und der Tod des schwarzen Deutschen hatte bundesweit für Aufsehen und Demonstrationen gesorgt. Die Solidaritätsveranstaltung findet im Alhambra-Kino in Berlin am Sonntag statt und thematisiert rassistische Polizeigewalt. Es wird unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema geben. Und es wird ein Film gezeigt mit dem Titel Auf Noahs blutigem Regenbogen tanzen wir. Der Film handelt von rassistischer Polizeigewalt in Südafrika und zieht auch einen Bogen nach Deutschland. Ich bin jetzt live mit der Regisseurin und Co-Produzentin verbunden, Lara Sophie Milagro. Hallo Frau Milagro.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kompressor. Ihr Film basiert auf einem Theaterstücktext über Polizeigewalt in Südafrika. Von was für einem Fall erzählt dieser Text und Ihr Film?
Also der Film basiert, das ist richtig, auf einem Theatertext des südafrikanischen Autoren Mona Geng Motsabi und spielt in einer fiktiven Stadt in Südafrika, basiert aber auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte eines jungen schwarzen Mannes, der von einem weißen Farmer fahrlässig erschossen wird, wobei die Polizei tatkräftig mithilft, das Ganze zu vertuschen. Und der einzige Zeuge des Mordes stirbt unter mysteriösen Umständen in Polizeigewahrsam. Was dann aber auch dazu führt, dass die Mutter des Opfers sich auflehnt und schließlich eine Wende in dem Fall bewirkt. Genau. Und ich habe bei dem Film Regie geführt und würde ihn als Autorenfilm, als Arthouse-Film bezeichnen, der trotz der Krassheit des Themas sehr poetisch ist und, wie ich finde, sehr stärkend und empowernd, wie man heute sagt, und hoffnunggebend, was vor allen Dingen auch an dem wunderbaren Text von Mona Geng Motsabi liegt,
Sie spielen auf den der Film basiert. Ja, Sie spielen ja auch selber mit im Theaterstück, haben da einen Hauptcast von vier Menschen und da kommen auch so einige Sprecher und Sprecherinnen vor, viele Leute, alles People of Color. Mit was für einem Ensemble haben Sie da zusammengearbeitet?
Ja, also wir haben erstmal bewusst einen All-Black-Cast gewählt. Also auch die weißen Rollen in dem Film werden von schwarzen Schauspielerinnen gespielt, weil mich als Regisseurin die schwarze Interpretation von Weißsein interessiert hat und nicht die weiße Interpretation von Weißsein. Das fand ich gerade bei dem Themenkomplex sehr wichtig. Und wir arbeiten als Label Noir, also Label Noir hat den Film produziert. Das ist meine Produktionsfirma, die ich gemeinsam leite mit meiner Kollegin Dela Davolomanzi. Und wir arbeiten projektbezogen mit verschiedenen Schauspielerinnen und Künstlerinnen zusammen. Und jetzt in dem Fall von Noahs blutigem Regenbogen sind im Hauptcast zu sehen Jonathan Aikens, Sandile Daku, Dela Davolomanzi und ich, also vier Schauspielerinnen, und in den Erzählerrollen sind ganz unterschiedliche Künstlerinnen besetzt, darunter Schauspielerinnen wie zum Beispiel Amina Eisner, die ja auch Drehbuchautorin ist, oder Komi Tokbonu, der Teil des Ensembles des Deutschen Theaters hier in Berlin ist, Daniel Klare, den man aus der Disney-Serie Sam ein Sachse kennt, oder auch die wunderbare Musikerin Selina Bostik.
Also viele Leute, und trotzdem haben Sie den Film ja mit eher geringen finanziellen Mitteln umgesetzt. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie sind Sie filmisch umgegangen, um die Geschichte so nah heranzubringen?
Na, wir haben den Theaterwurzeln des Textes erstmal Rechnung getragen, indem wir den gesamten Film in einem Raum abgefilmt haben, was man bis zum Schluss nicht bemerkt, nicht sieht, weil wir mit sehr guten Hintergründen arbeiten und mit einer tollen Kameraarbeit von Kasimir Bordasch.
Und tollem Licht auch.
und tollem Licht, auch von Kasimir Bordasch. Und dadurch haben wir natürlich erstmal Location-Wechsel gespart. Ne? Und dadurch, darum habe ich auch gesagt am Anfang, es hat so einen Arthouse-Charakter. Also sind einige sehr epische Szenen, die eben die Theaterherkunft des Textes erahnen lassen. Und dann haben wir aber auch mit Handkamera gearbeitet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also in vielen Szenen, vor allen Dingen, wenn es dann am Ende hin zum Aufstand kommt, dieser schwarzen Mutter vor allen Dingen nach dem Tod ihres Sohnes, da wird es dann bewegter. Und da wird es dann auch nochmal filmischer dadurch, dass wir mit einer Handkamera arbeiten. Und da gehen wir auch nah an die Gesichter ran. Und ich glaube, diese Mischung ist es, was den Film zusammen mit dem wunderschönen Text, kann ich nur immer wieder sagen, sehr poetisch macht und einen auch emotional sehr berührt.
Und auch am Anfang und am Ende des Filmes zeigen Sie ja auch, also es tauchen Orte auf in Berlin, wie das Humboldt-Forum zum Beispiel oder auch die Mohrenstraße, die Anton-Wilhelm-Amor-Straße heißen wird. Also eine Art Rahmenhandlung, die in Deutschland spielt. Was für einen Bogen spannen Sie da?
Naja, also die Geschichte, die im Film erzählt wird und die ich gerade beschrieben habe, findet ja auch hier in Deutschland immer wieder statt und hat Struktur. Also schwarze Menschen, vor allen Dingen schwarze junge Männer, werden unter ungeklärten Umständen von der Polizei erschossen oder sterben in Polizeigewahrsam. Und einer der bekanntesten Fälle ist sicherlich der 2005 in Dessau umgekommene Asylbewerber Uri Jalloh aus Guinea. Jüngstes Beispiel ist Lorenz A. aus Oldenburg, der ja, wie Sie vorhin schon sagten, in der Nacht zum Ostersonntag von einem Polizisten von hinten erschossen wurde mit mehreren Schüssen. Und Lorenz A. und Uri Jalloh sind ja keine Einzelfälle. Also es gab Amadeo Antonio, es gab Christi Schwundeck oder auch die chinesische Studentin Yang Jinli, die 2016 in Dessau ermordet wurde. Also strukturell gesehen beschäftigt sich der Film mit einem Gesellschafts- und Justizsystem, das insofern auf einem kolonialen Erbe basiert, auch hier in Deutschland, als dass es bei rassistisch motivierten Morden immer wieder weggeschaut wird oder vertuscht wird. Und wir haben den Film in Berlin gedreht und mit vielen Bezügen zur deutschen postkolonialen Geschichte versehen. Also zum Beispiel die Mohrenstraße, das Humboldt-Forum und viele andere Orte in Berlin, wie zum Beispiel das afrikanische Viertel im Wedding, die sind ja Verweise auf dieses koloniale Erbe, auf diese koloniale Geschichte Berlins. Und wenn man postkoloniale Strukturen als System versteht, das Menschen und ihre Arbeitskraft ausbeutet, reiht sich auch die Mall of Berlin, die man ja auch im Vorspann des Films sieht, in diese Reihe ein, wo ja ArbeiterInnen vorwiegend aus Osteuropa, glaube ich, diese Mall errichtet haben und zum Teil bis heute auf ihre Löhne warten. Und so haben wir eben diesen Bogen gespannt, weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu zeigen, rassistisch motivierte Gewalt und auch rassistisch motivierte Polizeigewalt findet nicht nur weit weg statt, wie im Fall George Floyd, der ja großes Aufsehen erregt hat, sondern auch vor der eigenen Haustür, wo wir feststellen, da gibt es immer wesentlich weniger mediales Echo, als wenn es weit weg ist. Was natürlich daran liegt, dass man sich da auch mit sich selber dann auseinandersetzen muss als Gesellschaft.
Wo wird denn Ihr Film noch zu sehen sein, außer jetzt am Sonntag bei der Solidaritätsveranstaltung?
Also es laufen im Moment noch verschiedene Festivalbewerbungen. Eine Zusage haben wir schon tollerweise. Das wird beim Afrika Film Festival laufen in Köln am 27. September. Diesen Jahres. Und wir hoffen auf noch ein paar andere Festivalplatzierungen. Das kann man dann auf unserer Website label-noir.de nachsehen. Da werden wir das dann ganz bestimmt veröffentlichen und auch auf unserer Instagram-Seite. Aber das Afrika Film Festival steht schon mal fest.
Das steht fest und der Filmtitel heißt Auf Noahs blutigem Regenbogen tanzen wir und wird am Sonntag im Rahmen der Solidaritätsveranstaltung so in Kooperation mit unter anderem der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz im Alhambra-Kino Berlin gezeigt. Diesen Sonntag und ich bedanke mich für das Gespräch ganz herzlich. Sie wollen noch
mir
was sagen.
Noch eine Sache, ja, mir wäre es noch ganz wichtig zu sagen, im Mittelpunkt des Events jetzt am Sonntag steht die Solidarität eben mit den Initiativen Gerechtigkeit für Lorenz und Gedenken an Uri Jalloh und eine Spendenaktion in diesem Zusammenhang. Das ist auch der Grund, warum wir den Film zeigen. Also uns geht es vor allen Dingen darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Initiativen, die für Aufklärung kämpfen, die schon fast wieder komplett aus den Medien verschwunden sind und vor allen Dingen Geld zu sammeln und auch Forderungen zu formulieren, die wir an die Politik weitergeben müssen. Was muss sich ändern in Deutschland, juristisch, politisch, zivilgesellschaftlich, damit strukturelle, rassistisch motivierte Gewalt, vor allen Dingen auch Polizeigewalt aufhört. Und zu diesem Thema, das ist mir noch wichtig zu sagen, wird es auch ein ganz großartiges Panel geben, bestehend aus Dr. Natasha Kelly, Mohamed Amjahid, Mokhtabar von der Initiative Gedenken an Uri Jalloh, Suraj Malitafi von der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz und einigen anderen. Und genau, das ist unser Hauptanliegen an diesem Sonntag. Also bitte kommen, spenden und dafür sorgen, dass dieser Fall nicht in Vergessenheit gerät.
Und ich danke Ihnen, dass Sie auf den Fall hier mit Ihrem Film auch nochmal aufmerksam gemacht haben. Also diesen Sonntag im Alhambra-Kino in Berlin-Wedding. Und jetzt ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit der Regisseurin des Films, Lara Sophie Milagro. Dankeschön.
Dankeschön.
Wie klingt der Sozialismus? Klingt der vielleicht so?
Wenn wir mal tanzen gehen in Sterncafé und ich beim Cha-Cha-Cha mich vor dir dreh, dann stellst du dir den Mond von hinten vor, du hast nen kleinen Mann im Ohr.
Wie der Sozialismus klingen sollte, haben SED-Funktionäre auf einer Konferenz in Lauchhammer in der Lausitz beschlossen. 1959 war das die Tanzmusikkonferenz und die hatte zum Ziel, den Sound des Sozialismus, eine neue sozialistische Tanzmusik zu entwickeln. Was kam dabei raus und kann das überhaupt funktionieren? Lothar Berndorf ist jetzt bei mir live im Studio. Er ist Historiker und hat die Dokumente zur Tanzmusikkonferenz in Lauchhammer ausgegraben und mit den Theatermachern von Lunatics für die Bühne bearbeitet und in Bezug zu unserer Gegenwart gesetzt. Also ganz schön viel, aber erstmal hallo Herr Berndorf.
Ja, hallo, guten Tag.
Was haben Sie denn herausgefunden bei Ihrer Recherche in den Dokumenten? Was war das für eine Konferenz?
Also wir haben sehr viel, sehr spannende Dinge herausgefunden und das wurde mir gerade eben, als ich vor der Tür gewartet habe, nochmal klar. Die Tanzmusikkonferenz von Lauchhammer, die beginnt im Grunde hier auch bei uns in diesem Gebäude, in diesem ehemaligen RIAS-Gebäude. Denn der RIAS war ja als amerikanischer Sender auf Draht im Westsektor, wie es da unten auch in der Werbung heißt, und er war natürlich auch auf Draht im Ostsektor. Und in diesem Ostsektor war aber gar nicht willkommen, denn man hat das da nicht als angenehme Unterhaltungsmusik empfunden, sondern als wirklich dezidierten Angriff auf diese neue sozialistische Moral, die man gerade implantieren wollte. Und hat sich dann überlegt, wie können wir dieser westlichen Musik begegnen, die praktisch sozusagen ungefiltert durch die Radios die Jugend erreicht. Und daraufhin hat man gesagt, man setzt sich in Lauchhammer zusammen mit Komponistinnen, mit Textern, mit Werktätigen auch des Braunkohlekombinats und mit den Vertretern der sozialen und politischen Institutionen und hat überlegt, was macht unseren Staat aus, wie können wir das musikalisch abbilden, um in die Jugend vor allem hineinzuwirken.
Und wird dann auch komponiert und zusammen musiziert oder war das eher so eine Theoriekonferenz?
Das war schon auch eine praktische Konferenz. Also es wurde auf der Konferenz selbst nicht komponiert, aber es wurden verschiedene Stücke, die im Vorfeld komponiert worden sind, angeboten. Die wurden dann vorgespielt, dann wurden die diskutiert. Entsprechen die dieser sozialistischen Moral oder haben die vielleicht leichte westliche Einflüsse, die man da wieder rausnehmen müsste? Also
was waren das so für Beispiele? Was wurde dann zum Beispiel rausgenommen oder was wurde kreiert?
Ja, vielleicht können wir mal in das eine Soundfile Liebe reinhören, was ich hier sehe auf dem Bildschirm.
Ich wähle es einmal aus.
Wir scheuen uns, Themen anzupacken, die sich im täglichen Leben anbieten. Es besteht die Scheu, heiße Eisen anzupacken. Und das macht sich darin bemerkbar, dass stattdessen 95% aller Texte von der Liebe handeln.
Liebe gibt es im Kapitalismus und Liebe gibt es auch im Sozialismus. Daher stimmt der Laden immer. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Liebe und das Verhältnis von Mann und Frau im Sozialismus von anderen moralischen Gesetzen regiert werden als im Kapitalismus.
Ganz genau. Im Westschlager heißt ein Mädchen Baby oder Doll. Das beinhaltet eine Verniedlichung, die äußerst vielsagend und folgenreich ist. Sie ist nicht Partnerin, sondern Spielzeug, empfindlich, teuer, kapriziös, wird aber als Mensch niemals ernst genommen. Bei uns entwickeln sich dagegen Beziehungen der Kameradschaftlichkeit, der Ungezwungenheit, der Offenheit, der Herzlichkeit zwischen Jungen und Mädchen. Auf diesem Boden kann die Liebe wachsen und gerade das soll der Schlager zum Ausdruck bringen, wenn er auf das Thema Liebe zurückgreift.
Liebe geht immer, höre ich daraus.
Liebe geht immer, aber Liebe im Sozialismus ist eben was anderes. Und das ist zum Beispiel auch eine der Passagen, die eigentlich besonders interessant ist, weil vieles ist wirklich nur kurios. Und wenn man sich das hier mal anhört, ist es ja wirklich eine Kritik auch an diesen heteropatriarchalen Texten, die praktisch im westlichen Schlager enthalten sind und denen man wirklich ganz überzeugt und ernsthaft was entgegensetzen möchte. Das ist schon sehr spannend. Also solche Aspekte hat die Konferenz durchaus. An anderen Stellen geht es um das, was wir heute vielleicht als Work-Life-Balance bezeichnen würden. Also da wird praktisch kritisiert, dass im westlichen Schlager Arbeit und Freizeit gegeneinander gehalten werden, wie wir es halt in vielen Texten haben, Friday on my mind oder ähnlichem. Das wird kritisiert und es wird gesagt, die Arbeit muss doch als positiv empfunden und dann auch besungen werden. Das heißt, unsere Lieder müssen dem sozialistischen Alltag entsprechen. Davon müssen wir singen, wie der Arbeiter sich fühlt, wenn er an der Maschine steht.
Und wir haben ja gerade einen Ausschnitt gehört aus dem Theaterstück. Wie haben Sie das denn dann auf die Bühne gebracht? Also es ist ja nicht nur, dass Sie historisch, also Sie haben historisch gearbeitet, aber das Theaterstück hat den Anspruch, nicht nur das historisch abzubilden, sondern auch irgendwie in die Gegenwart zu katapultieren. Wie das?
Ja, es war nicht einfach. Gab auch viele Diskussionen, auch mit meiner Partnerin Janette Mikan. Wir haben das ja zusammen entwickelt, das Stück geschrieben und sie hat die Regie geführt und haben da viele Möglichkeiten mal ausprobiert. Und haben uns eigentlich entschieden, dass in der ersten Hälfte dieses Stückes gibt es praktisch ein quasi Reenactment dieser eigentlich dreitägigen Konferenz, verdichtet auf eine Stunde. Die eigentlich dort auftretenden 25 Speaker, die da waren, sind bei uns drei SchauspielerInnen, die das umsetzen müssen mit vielen Rollenwechseln und verschiedenen Rollen, die sie spielen müssen. Und im zweiten Teil versuchen wir das dann in die Gegenwart etwas zu holen am Ende, indem wir auch mit Zeitzeugen, also jetzt aktuell noch lebenden Zeitzeugen, gesprochen haben, darüber, wie sie diese Ergebnisse der Tanzmusikkonferenz heute bewerten würden. Also das waren dann auch SängerInnen und KünstlerInnen.
Und die Rolle der Musik, konnten Sie herausfinden, ob es funktioniert hat, ob der Plan aufging, das politische Bewusstsein mit Tanzmusik zu verändern?
Ja, der Plan, das muss man sagen, das ist das Tragische dieser Konferenz. Der Plan ging nicht wirklich auf. Also es gibt ein ganz praktisches Beispiel. Das ist der Lipsi, den wir eben ja auch schon angespielt gehört haben.
Ich lasse ihn noch mal im Hintergrund laufen.
Ja, das wäre sehr schön. Denn dieser Lipsi, der hat die Eigenart, der kommt praktisch die Veränderung über die Musik, nämlich über den Rhythmus. Das heißt, wir haben einen Sechsvierteltakt hier, das ist eine sehr seltene Taktform in der Popmusik, die gab es eben vorher nicht. Popmusik eigentlich immer Viervierteltakt und hier haben wir dieses, ja, jetzt ist es gerade weg, aber es wäre halt 1, 3, 4, 5, 1.
Und das ist schlecht
3,
zu tanzen, 4, 5. Oder?
Das ist sehr komplex zu tanzen, ja, wenn man es einmal in seinem pluralen Gedächtnis hat, das haben wir auch jetzt in den Theaterproben natürlich alle versucht zu tanzen, wenn man es einmal drin hat, dann funktioniert es auch, aber es ist natürlich dem uns eingeimpften Empfinden dieses Viervierteltakts, der einfach überall in der Tanzmusik und in der Popmusik immer ist, läuft es zuwider. Und das war natürlich der Gedanke, dass man dachte, so kann man die Hirne umprogrammieren, hat aber leider gar nicht so geklappt.
Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin total fasziniert, wie Sie es auf die Bühne bringen. Ich würde gerne noch mal kurz als letztes über die Gegenwart sprechen. Welche Bedeutung hat denn die aktuelle Zeit, Stichwort politisches Bewusstsein und Popmusik, für Sie heute im Theaterstück?
Im Theaterstück oder jetzt im Hinblick
oder in der Forschung auch?
Naja, man merkt natürlich schon in der Tendenz, gerade in der Popmusik, dass sie viel politischer geworden ist. Wir hatten jetzt ja gerade in den Nachrichten, war das eben mit dem Bob Dylan, mit dieser Band, die in Glastonbury,
die Auftrittsverbot hat,
genau, die jetzt Auftrittsverbot bekommen hat, weil sie natürlich diesen Ort Glastonbury genutzt hat, um da vor etlichen tausend Menschen politische Botschaften zu verbreiten und die praktisch auch noch zum Mitsingen zu animieren gegen diese, also mit diesen anti-israelischen Chören. Und wir hatten auch neulich, um ein positives Beispiel zu bringen, dass Nick Cave in der Stadt, der ein Konzert gegeben hat, wo auch alle, die dort waren, berichten, dass es unglaublich war, was dieser Mann also auf der Bühne mit den Leuten gemacht hat, dass sie praktisch wirklich ihm für diese 2,5 Stunden, die auf der Bühne war, vollkommen erlegen sind. Also man sieht schon, Popmusik hat eine unglaubliche Macht in den, und das wussten die in der DDR eben auch, sie haben es nur leider falsch umgesetzt.
Und wie Sie es umgesetzt haben, das können Sie sich anschauen. Die Lauchhammer Files, so heißt das Theaterstück von Lunatics und Lothar Berndorf, läuft ab morgen im TD-Theater in Berlin. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Lothar Berndorf, dass Sie hier das Stück und Ihre Arbeit, Ihre Recherche vorgestellt haben.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Würwig.
Mit der Liste des bedrohten Welterbes macht die UNESCO auf bestimmte Stätten aufmerksam, die dringend mehr Schutz benötigen. In manchen Fällen ist der Appell erfolgreich. So stuft die UN-Kulturorganisation nun 3 afrikanische Welterbestätten nicht mehr als gefährdet ein. Dazu gehören die Ruinen des frühchristlichen Wallfahrtsorts Abu Mena in Ägypten, die Altstadt von Ghadames in Libyen und die Regenwälder von Atsinanana auf Madagaskar. Das Komitee würdigte bei seiner Sitzung in Paris die erfolgreichen Schutzmaßnahmen. Damit verzeichnet die Liste des bedrohten Welterbes noch 53 Einträge. Dazu gehört unter anderem das historische Zentrum von Wien. Zu den Gefährdungsfaktoren zählten unter anderem Naturkatastrophen, die Erderwärmung, Kriege, Baumaßnahmen und Massentourismus. Den großen Preis des Deutschen Literaturfonds erhält in diesem Jahr Katharina Pollatjan. Ihre Romane seien Schatzkästchen, heißt es in der Begründung der Jury. An einer Figur könne Pollatjan die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts in all ihrer Vieldeutigkeit aufblättern. Als Autorin beherrsche Pollatjan verschiedene Tonalitäten von märchenhaft bis postmodern. Ihre Bücher seien eine Verteidigung der Menschlichkeit. Der Kranichsteiner Literaturförderpreis, der jährlich an eine Autorin oder einen Autor unter 35 Jahren vergeben wird, geht an die Autorin Lara Rüther. Der große Preis des Deutschen Literaturfonds gehört neben dem Georg-Büchner-Preis zu den hochdotierten Literaturpreisen für ein herausragendes literarisches Gesamtwerk. Die niederländische Ostindien-Kompanie war eines der größten Handelsunternehmen des 17. und 18. Jahrhunderts. Durch den Zusammenschluss niederländischer Kaufleute kamen zum Beispiel Gewürze wie Zimt und Muskat, aber auch Kaffee nach Europa. Nun hat der niederländische Kunstdetektiv Arthur Brandt die Archive der Kompanie aus dem 15. bis 19. Jahrhundert auf einem Dachboden wiedergefunden. Wiedergefunden muss man tatsächlich sagen, da sie im Jahr 2015 aus dem Nationalarchiv der Niederlande in Den Haag gestohlen wurden, berichtet die französische Zeitung Le Figaro. Demnach erhielt Brandt offenbar eine E-Mail von einer Person, die beim Ausräumen eines Dachbodens auf einen Karton mit alten Manuskripten gestoßen war. Er habe seinen Augen nicht trauen können, sagte Brandt gegenüber Le Figaro. Die Dokumente enthielten Berichte über Kriege auf See, Verhandlungen an kaiserlichen Höfen und Fernreisen in wenig erforschte Gebiete. Der Hauptverdächtige für den Diebstahl ist inzwischen verstorben. Es habe sich um einen Angestellten des Archivs gehandelt, der den Karton einmal als Pfand hinterlegt, aber nie wieder abgeholt hatte, so Le Figaro. Er ist einer der Megastars der Popbranche. Nun macht Ed Sheeran auch als Maler auf sich aufmerksam. Ab heute werden in der Londoner Galerie Heaney erstmals Gemälde von Ed Sheeran ausgestellt. Cosmic Car Park Paintings. Also kosmische Parkhausbilder, so der Titel der Kollektion, die laut Heaney im vergangenen Jahr in einem stillgelegten Londoner Parkhaus entstand. Sheeran habe sich dabei von himmlischen Mustern inspirieren lassen. Er male, wenn er nicht an einem Album arbeite, einfach nur, um kreativ zu sein. Meistens spritze er einfach Farben auf Leinwände, schrieb Sheeran im Online-Dienst Instagram. Seine Bilder hätten in etwa den Stil des legendären US-Malers Jackson Pollock.
Sehnlichst erwartet wurde die neue Serie von Lena Dunham. Lena Dunham ist ja berühmt geworden für ihre Serie Girls, in der sie auch selber mitgespielt hat. Und die wurde damals gefeiert, also als feministische Serie. Allerdings sah sich Dunham auch wirklich viel Hass auf ihrem Körper, also Bodyshaming, ausgesetzt. Und Dunham stand damals auch in der Kritik. Es ginge bei ihr nur um reiche weiße Upperclass-Frauen und deren Problemchen. Jetzt aber gibt's die neue Serie Too Much. Und so viel ist schon mal gesagt. Lena Dunham spielt nicht die Hauptrolle wie bei Girls. Nach Jahren des Bodyshamings sei sie es leid, ihren Körper immer wieder in den Medien seziert zu sehen, sagte sie in Interviews davor. Aber worum geht's bei Too Much? Also, eine junge New Yorkerin erwischt ihren Freund beim Fremdgehen mit einer Influencerin. Sie zieht dann nach London, um das Glück zu finden, und verliebt sich in einen Musiker.
Du bist unglücklich.
Mich zu verlassen ist das Schlimmste, was je jemand getan hat.
London verändert dein Leben.
Echt jetzt?
Du liebst doch London. Du hast Spice World 9-mal im Kino gesehen.
Ich krieg das hin. Ich lebe meinen englischen Traum. Dieses Gebäude mit den Gärten und den Torbögen.
Dann viel Glück, Liebes.
Oh mein Gott, ich bin in der Hölle.
So, das ist die Serie Too Much, ein Ausschnitt aus dem Trailer. Sonja Eismann ist jetzt bei mir live im Studio. Du hast die Serie schon gesehen. Sonja, also junge Frau, um die 30, aus den USA, kommt für die Arbeit nach London und träumt von Romantik. Ich nehme mal an, Too Much ist jetzt nicht nur eine Lena Dunham-Version von Emily in Paris.
Ja, man könnte das tatsächlich bei so einer Beschreibung denken, aber es ist natürlich definitiv anders. In Too Much ist alles viel roher als in Emily in Paris. Also das Setting, London ist hier meistens grau und regnerisch und nicht so romantisch wie eben in Notting Hill, wo es immer pittoresk und sonnig war. Die Beziehungen der Charaktere untereinander sind auch rau, weil hier niemand auf die laute Amerikanerin Jess gewartet hat und die unherzliche Upper Class ihr zu verstehen gibt, dass sie eben nicht dazugehört. Und auch die Sexszenen, die es auch wieder zuhauf gibt, sind in ihrem Realismus schon fast voyeuristisch. Und Humor und Sprache sind sehr direkt und oft schon ja so ein bisschen grenzüberschreitend, fast zotig, wie hier zum Beispiel.
Ist das nicht toll? Emma Thompson hat bei diesem Film ihren Mann kennengelernt. Sie sind jetzt seit 35 Jahren verheiratet.
Ja, Greg Weiss.
Er sieht so gut aus.
Unverschämt.
Was mein einziger Trost ist? Liebesgeschichten, die in einer ländlichen englischen Umgebung spielen. Romantik und Ehrgefühl. Jedenfalls fickt in den Werken von Jane Austen niemand eine Influencerin.
Ja, also Jane Austen mit Influencern. Spielt diese Influencerin noch eine Rolle oder war das wirklich nur der Aufhänger?
Ja, sie wird vor allem gespielt von Emily Ratajkowski und sie gibt...
Supermodel, ja.
Genau, und da kann man sich schon denken, dass sie eine doch wichtige Rolle spielt und sie gibt der Serie tatsächlich so ihren Rahmen, denn Jess ist von ihrer großen Liebe Zef in New York verlassen worden, eben für diese Strickmoden-Influencerin namens Wendy Jones. Und jetzt scrollt Jess wie besessen immer wieder durch Wendys perfekte Insta-Welt mit ihrem Ex und ja, dann nimmt sie eben als Ventil für ihren Frust geheime Wutvideos genau gegen diese Wendy auf, aber in London lernt sie schon an ihrem ersten Abend in einem unscheinbaren Pub den so attraktiven wie emotional blockierten Musiker Felix kennen. Und natürlich verlieben sie sich und aus dieser stürmischen Beziehung entstehen dann ganz viele kulturelle Missverständnisse. Und darum geht es ja auch in der Serie. Also Dunham hat in Interviews selbst gesagt, dass die Serie zum Teil so 5% von ihrem eigenen Leben mit ihrem englischen Mann inspiriert sei. Und dieser Partner hat den Schauspieler Will Sharp eben in der Darstellung des Musikers Felix beraten. Und sie hat auch noch gesagt, dass ihre eigenen amerikanischen Manierismen wie zu laut zu reden, zu viele Fragen zu stellen, Leute zu schnell zu umarmen, in die Charakterisierung von Jess eingeflossen wären. Sogar der Serienname selbst ist Teil eines kulturellen Missverständnisses. Das hat sie in Variety im Interview so erklärt.
The idea of too much, I actually have to give all the credit to my husband and co-creator, Luis Felber. We were talking about titles and he reminded me that...
Genau, da erzählt sie eben, dass der Name von einem Missverständnis zwischen ihr und ihrem Mann kam, weil er hat oft zu ihr gesagt, du bist too much und dann hat sie sich sofort entschuldigt und hat er gesagt, nein, nein, bei uns bedeutet das, das ist großartig, fabelhaft, das ist ein bisschen zu viel und eigentlich genau richtig und noch ein bisschen mehr.
Bezieht sich dieses too much auch auf die Körperbilder, die in der Serie gezeigt werden?
Ja, das könnte man tatsächlich als ironischen Bezug deuten, denn die Hauptfigur Jess, die ist wie Lena Dunham selbst ziemlich laut und eben nicht normschlank. Aber das aus meiner Sicht herausragendste an dieser Serie ist, dass das überhaupt kein Thema ist. Also Dunham hat auch in einem Interview gesagt, dass der Körper von Jess nicht die Story der Serie sei. Ja? Also die Hauptfigur fühlt sich in ihrer Körperfülle attraktiv und total wohl und wird auch von allen anderen so wahrgenommen. Sie sagt dann zwar an einer Stelle, dass man ihr schon zu verstehen gegeben hätte, dass sie nicht gerade ein Model sei, aber das ist dann wirklich nur eine Fußnote. Und interessant in dem Kontext finde ich auch, dass die Liebespartner von Jess und ihre älteren Schwester, die wird von so einer latent depressiven Lena Dunham gespielt, dass die beide nach normierten Vorstellungen weitaus attraktiver sind als ihre männlichen Partner. Und das finde ich ist schon so eine ganz interessante, selbstverständliche Umkehrung des Standards, dass ja in Filmen und Serien oft diese ganz jungen, attraktiven Frauen sich zu ja deutlich weniger attraktiv wirkenden Männern hingezogen fühlen. Und ja, Lena Dunham wurde ja, das haben wir schon gehört, in Girls auch immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihren Körper so freizügig gezeigt hat, obwohl er nicht den Normen entspricht. Aber sie wurde natürlich auch dafür gefeiert.
Baut sie denn jetzt auf diesem feministischen Vermächtnis, was sie ja mit Girls aufgebaut hat, mit Too Much?
Na, sie selber glaubt tatsächlich nicht, dass es heute weniger Bodyshaming gibt. Und wenn wir uns den Hype um Abnehmspritzen und sowas wie Skinny Talk anschauen, muss man ihr vielleicht leider recht geben. Aber mit Girls hat sie ja wirklich viele, ja, sehr junge Leute zum Feminismus gebracht, weil das so ein sehr niederschwelliger Zugang war. Und den gibt es durchaus auch in Too Much. Also da werden ganz en passant feministische Themen verhandelt. Also es geht zum Beispiel um das Recht auf Abtreibung, um Solidarität zwischen Frauen, um Queerness, um sexuelle Erfüllung, aber auch um sexualisierte Gewalt und sexistische Hierarchien am Arbeitsplatz. Und was auch noch bemerkenswert ist, das ist, dass eben Girls ja für den sehr weißen Mittelschicht-Cast kritisiert wurde und dieser Kritik hat Dunham offensichtlich gelernt, weil der Cast von Too Much ist deutlich diverser, da sind viele BIPOC in führenden Rollen.
Und die Serie ist ja als Rom-Com, also als romantische Komödie ausgewiesen, also ein Genre wirklich voller Klischee-Fallen, bricht die Serie die?
Naja, es ist eine Hommage an das Genre und deswegen ist natürlich das Ideal der funktionierenden Hetero-Beziehung quasi schon gesetzt. Und ja, die Spannung der Serie bezieht sich dann tatsächlich zum Hauptteil daraus, dass die Charaktere nicht zueinander finden können und alle irgendwie beschädigt sind und an schwierigen Beziehungen zu ihren Eltern laborieren und deswegen nicht lieben können. Aber tendenziell werden eben Männer als emotional blockiert dargestellt und Frauen als liebessüchtig. Und das sind natürlich schon ziemlich traditionelle Vorstellungen von Geschlechterbeziehungen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass Jess so eine Neuauflage dieses Role Models der 10er-Jahre ist. Also selbstbewusst, unabhängig und laut, aber auch irgendwie immer so ein bisschen durcheinander. Auf Amerikanisch sagt man dazu a wreck oder a mess, also ein Wrack oder irgendwie ein Durcheinander. Und damals war das durchaus eine Innovation, aber ich würde mir für heute, für die 20er Jahre wünschen, dass man da vielleicht noch ein bisschen weiter drüber hinausgeht und diese Liebessehnsucht nicht mehr als Mittelpunkt der weiblichen Existenz darstellt, aber vielleicht müssen wir das Genre Rom-Com nochmal ganz neu erfinden.
Und wenn Sie sich ein eigenes Bild machen wollen, Too Much von Lena Dunham, die neue Serie, läuft ab heute auf Netflix und Sonja Eismann hat sie sich für uns angeschaut und danke für deine Eindrücke.
Danke auch.
Wie entsteht eine Performance? Ein Mensch auf der Bühne, wer zum Beispiel schon mal einen Anfang oder eine gute Idee haben, ein Thema, für das man brennt und dann schreibt man Texte, probiert sich direkt auf der Bühne aus. Ein Beispiel, das finnische Künstlerkollektiv Oblivia hat für seine Performances eine eigene Methode und Vorgehensweise entwickelt. Und zwar ist für sie jede Produktion eine gemeinsame Reise ins Unbekannte. Das Ergebnis kann man zum Beispiel in deren neuester Produktion Reality Bang sehen, wo sie sich mit der Gegenwart befassen. Wie der Prozess dahin war, hat Esther Schelander herausfinden wollen und sich dafür mit der Komponistin des Kollektivs, mit Iran Zhao, nicht auf eine Reise ins Unbekannte getroffen, aber auf einen Spaziergang.
Berlin Treptower Park. Im Hintergrund rauschen die S-Bahn und der Wind. Eine Gruppe Jugendlicher geht vorüber. Einer von ihnen fragt:
Sind Sie live?
Sind Sie live?
Oh, hallo.
Ein Spaziergang mit der Komponistin Yiran Zhao. Sie ist Mitglied des Künstlerkollektivs Oblivia. Wir sprechen über die Produktion Reality Bang und über das Hier und Jetzt.
Es passt auch zum Thema. Es ist auch irgendwie Reality.
Ja.
Das ist Hier und Jetzt. Sind diese Stimmen, sind die Menschen, ja, die hier durch den Park gehen. Ist der Wind, der immer mal wieder aufs Mikro klatscht.
Ist nicht leicht, aber wir können damit umgehen.
Meinst du, ist das so ein Ding für Reality, dass es nicht leicht ist, aber dass man damit umgehen muss?
Ja, ja.
Mit großen Themen künstlerisch umgehen, wie der Gegenwart. Das hat sich das Kollektiv Oblivia zur Aufgabe gemacht. Der Arbeitsprozess ist dabei für alle ihre Stücke gleich.
Wir fangen an mit Schreiben. Das heißt, das ganze künstlerische Team setzen zusammen und schreiben alle möglichen Texte oder lose Wörter.
Alle sitzen zusammen, von der Managerin über die Kostümdesignerin, die Komponistin, die Schlagzeugerin bis hin zu den Performern. Und sie schreiben ihre Assoziationen nieder. Ausgangspunkt für die Produktion Reality Bang war die Frage: Wie fühlst du dich mit der Gegenwart?
Jeder hat eigenen Stil und Weg zu schreiben. Manche schreiben langsamer, weniger. Ich schreibe gerne nur Wörter oder eine Liste. Manche Leute kann innerhalb von 5 Minuten schon 10 Seiten schreiben. Dann lesen wir alle vor, was wir geschrieben haben. Und dann haben wir ein bisschen Zeit mitzuteilen, was wir denken, zu kommentieren. Und dann haben wir unsere eigene Oblivia-Arbeitsmethode. Es heißt, do what you saw and do what you hear.
Also auf Deutsch, mach nach, was du gesehen hast, mach nach, was du gehört hast.
Das heißt, wir versuchen, jeder den Text von anderen Personen zu nehmen und daraus einen Prototype zu machen. Das kann Bewegung sein, das kann Sound sein, das kann irgendwas sein.
Die Mitglieder des Kollektivs Oblivia übertragen das Geschriebene in Bewegung, in Bühnenbild, in Kostüm, Sound und wieder zurück. Wie bei dem Spiel Stille Post geht es von einer Übertragung zur nächsten. In dem Vertrauen, dass in all diesen Schleifen das bleibt, was wesentlich ist.
Aber am Ende bleiben nur die Materialien, die dann für diese Endeproduktion passt. Viele wurden vergessen, dann sind sie nicht mehr wichtig.
Vergessen heißt verworfen, also sozusagen ihr entscheidet, brauchen wir nicht oder funktioniert nicht?
Genau, ja.
Und wie entscheidet ihr das? Also entscheiden das immer alle als Kollektiv oder wie läuft so ein Prozess ab?
Wenn jemand wirklich stark Gefühl hat, das passt wirklich nicht, dann versteht man das auch. Aber wir lassen nicht einzelne Personen für etwas wie eine so Diktator Sachen entscheiden lassen. Es kommt immer ziemlich natürlich durch Diskussion oder durch organische Weiterentwicklung.
Auf diese Art und Weise ist auch die Performance Reality Bang entstanden. Mit spielerischen Elementen und mit Techniken aus dem Physical Theater umkreisen die PerformerInnen das Thema einer brüchig gewordenen Gegenwart. Die Bilder sind aufgeladen, assoziativ. Und sie sind deutungsoffen. In einer Szene schlängeln sich die PerformerInnen über die Bühne. Sind sie Pflanzen? Mikroben? Geht es darum, dass in der Gegenwart alles miteinander verbunden ist? Dass wir Menschen Teil der Natur sind? In einer anderen rufen sie, nimm deinen Daumen aus deinem Mund. Vielleicht eine Aufforderung, sich nicht einlullen zu lassen und für eine bessere Welt auf- und einzustehen? In einer dritten trommelt eine Performerin auf der Glatze von einem Performer. Das Publikum lacht. Möglicherweise eine Erinnerung, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu leben?
Ich glaube, wir verstehen das aller anderes. Zumindest für mich. Ich denke, wir lassen das nicht mit einer einzelnen Definition oder Erklärung. Und wir lassen immer offenes Thema oder Gefühl, dass man für sich noch weiter nachdenken und imaginieren lassen kann.
Das war ein Beitrag von Ista Schelander über das finnische Künstlerkollektiv Oblivia. Deren aktuelle Produktion Reality Bang ist heute und morgen Abend beim Berliner Festival Heroines of Sound zu sehen.